Herzlich willkommen bei dem wöchentlichen Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Hier geht es um Heilpflanzen und was sie für dich tun können. Dies ist ein Podcast von und mit Jens Lehmann. Jens ist seit über 25 Jahren Heilpraktiker und teilt in diesem Podcast sein Wissen mit dir.
Hallo und schönen guten Tag. Hier sind wieder Marlene und Jens und wir werden uns heute nochmal dem Thema der Kraftorte etwas genauer widmen, nicht so viele ausschweifenden Gedanken zwischendurch Raum geben, sondern mehr konkreter werden. Solltest du diese Folge zuerst hören, so wäre es ganz gut, die vorige Folge, Folge 46, sich noch einmal anzuhören, weil hier eben die Palette breit gestrickt ist und heute wollen wir vertiefen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass es natürlich zwei verschiedene Arten gibt, von dem Nutzer oder der Nutzerin von sogenannten Heilplätzen und Kraftorten. Einerseits sind wir akut erkrankt und dann macht es wenig Sinn, sich halt meditativ einem Raum zu nähern oder einem Ort zu nähern, den man vorher nicht kennt, es sei denn, man kennt ihn halt schon vorher. Dann macht es auch wiederum Sinn. Allerdings, chronische Krankheiten sind ja nochmal anders als akute. Und wenn ihr akut erkrankt seid, dann gehört ihr wahrscheinlich eher ins Bett oder in die Ruhephase. Dann genießt ihr wahrscheinlich eher Wässer und Produkte, die eben für den Akutfall gut sind. Aus Kraftorten heraus, wenn es eine Quelle ist, ist natürlich das Entnehmen von Heilwässern eine sehr sinnvolle Sache. Und das Gleiche gilt natürlich auch für das Entnehmen oder Sammeln von Heilpflanzen genau von diesen Orten. Seid ihr allerdings vertraut schon mit der Materie, seid ihr in chronischen Prozessen sowieso schon eine Weile unterwegs und versucht diese zu lösen oder seid ihr Wanderer auf dem Weg der Erkundung dieser Kraftorte, dann empfiehlt es sich natürlich mehr Zeit zu investieren und damit möchte ich hier einleiten und euch eine kurze, wenn auch natürlich nicht vollständige Methodik mit an die Hand geben, wie man sich so einem Ort nähert, erschließt und die Informationen mit nach Hause nimmt. Über die grobe Einteilung oder über den groben Plan habt ihr im ersten Teil auf alle Fälle schon gehört, ne? Sachen zu erkunden, landkartenmäßig oder einfach intuitiv, was da sich empfiehlt. Ist man denn an so einem Platz oder steht davor, diesen zu begehen, ist die Methodik auf alle Fälle die des langsamen sich Näherens in jedem Fall besser. Also nicht mit dem Auto bis ran wie möglich, dicht ran wie möglich und dann sich raufsetzen, sondern gerne auch 1, 2, 3 Kilometer zu Fuß möglichst laufen und die Pflanzen, die auf dem Weg einem begegnen, die Tiere, die einem begegnen, entsprechend wahrnehmen und natürlich auch begrüßen. Das kann man tatsächlich innerlich machen oder eben richtig via Stimme, so dass ihr also Kontakt aufnehmt und euch dann diesem Ort halt entsprechend halt bis zum Kernpunkt halt nähert. Dann sucht euch einfach einen guten Platz aus, je nachdem, was das für ein Gelände ist, wo man eine Weile sitzen kann, wer es im Sitzen mag. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit natürlich im Laufen einfach Dinge sich anzuschauen und umherzuwandern und sich halt in diese Gegend einzuspüren. Und das Gleiche gilt natürlich eben auch im Sitzen. Ist eben je nach Gegend ein bisschen schwierig, weil dann Mücken einplagen können, Ameisen einpieksen können, Pflanzen vielleicht auch nicht gleich Platz machen. Also man muss sich da schon den Gegebenheiten einfach annähern. Aber ich glaube, das versteht sich ja ein bisschen von selbst. Mit der Übung kommt dann natürlich dazu, dass man sich dieses energetische Niveau oder diese energetischen Schwingungen ja auch entsprechend in der Wahrnehmung erschließt und das ist, wie gesagt, eben wie mit vielen Dingen im Leben auch mit Übung verbunden. Und das wird nicht beim ersten Mal sicher klappen oder beim zweiten Mal, aber bleibt einfach dran. Und hat man dann in etwas eine Art Gefühl für die Dinge zu bekommen, ist es natürlich von Vorteil, wenn man sich dem Ort auch hier wie den Pflanzen zuvor oder den Tieren zuvor halt vorstellt und auch Sinn und Zweck der Sache halt irgendwie kundtut. Wie gesagt, eben kann man innerlich machen, kann man auch richtig über die Worte ausdrücken. Ich habe beide Sachen probiert, geht beides sehr gut. Und interessanterweise wird man normalerweise auch dieses Gefühl, dass man willkommen ist, in vielen, vielen Fällen auch bekommen. Und dieses Gefühl wird halt auch immer stärker, je öfter ihr sowas macht. Je länger man das macht, umso mehr kommt man dann auch in seine eigene Kraft zurück und man wird selbst mit diesem Platz in einer Art und Weise verbunden, indem man selbst zu diesem Platz auch wird. Ja, denn wenn man den verlässt, nimmt man ja ein Stück weit diese Energie mit und transportiert sie nach Hause, in die Familie, in den Arbeitszusammenhang oder wo auch hin. Und hier werden sich auch Veränderungen einstellen. Und wenn ihr das eben als Umstimmungsmaßnahme betrachtet, ist das schon mal der erste wirklich große Schritt, akute Sachen halt an den Tag zu bringen. Denn das fördern diese Plätze oft zutage, Sachen, die nicht stimmen in eurem Leben oder die an Krankheit immer mehr zunehmen, werden offenkundiger und ihr habt das Glück, eben durch diesen Platz verstärkt, wie ein Brennglas, Sachen zu entdecken an euch, an eurem System, die halt nicht stimmig sind. Ja, so, das ist die graue Theorie. Wie gesagt, Praxis, immer wieder von euch selbst müsst ihr da hindurch und immer wieder Sachen einfach probieren. Wie gesagt, es gibt auch Seminare oder Führungen zu solchen Plätzen. Ich selber werde sowas im nächsten Jahr wieder anbieten. Oder ihr werdet auch in der Nähe sicherlich Leute finden, die solche Wanderungen mit euch machen. Also ihr seid nochmal herzlich aufgerufen, da selbsttätig zu werden und zu suchen. Seid ihr mit Pflanzen verbunden, dann werden euch an diesen Orten immer wieder neue Pflanzen begegnen. Aber so viele sind es noch auch wieder nicht. Einige davon habe ich auch schon mal vorgestellt. Und zwar handelt es sich um die Mistel und den Efeu. Das sind ja zwei Pflanzen, die immer transformative Aspekte oder Prozesse anzeigen in der Umgebung und an den Orten, an denen sie wachsen und Kommunikation möglich machen. Ich wollte euch heute den Waldmeister vorstellen. Das ist auch eine Pflanze, die sehr markant ist und gerne an solchen Kraftorten halt wächst. Und damit soll es jetzt auch losgehen. Der Waldmeister ist eine der Pflanzen, die halt Ritualplätze unserer Vorfahren auch mit besiedeln und ist letzten Endes natürlich in die Gesamtvegetation mit eingebunden. Also das ist ja so eine Pflanze, die typischerweise in Buchenwäldern eher wächst. Also in einem trockenen Kiefernforst wird man den Waldmeister ja auch nicht antreffen. Trotzdem seid ihr in einem Buchenwaldgebiet unterwegs und da wächst unvermittelt Waldmeister an einem der schönen Plätze, die ihr da kennt. Wisst ihr, Mensch, da werden auf alle Fälle weibliche Energien angesprochen, denn der Waldmeister wurde in früheren Zeiten Waldmutter genannt, weil er eben die Indikationen auch im medizinischen Bereich hat, die Gebärmutter mit zu behandeln und Gefäße zu entstauen. Und das haben halt Frauen in frühester Zeit gut nutzen können und für ihre monatlichen Beschwerden halt auch immer gut genutzt. Botanisch gesehen gehört der Waldmeister in die Pflanzenfamilie der Rötegewächse oder Labkräuter. Er ist sehr, sehr grün vom Blatt her und besitzt einen vierkantigen Stängel. Das sieht man eher, wenn man den erst rausreißt und dann unter das Mikroskop hält. Machen die meisten wahrscheinlich eher nicht. Die Blüten sind sehr schön klein und duften eben auch sehr schön im April bis Mai. Und dort ist eben auch genau dieser Einsatz, den wir von heute an immer noch kennen. Und zwar ist ja ein sehr starker Bestandteil der Maibohle, die dann sehr aromatisch duftet und eben auch gut schmeckt. In den Buchenwäldern mag er gerne den Schatten. Deswegen wohnt er eben unter den Buchen. Und hier bildet ja auch eine Symbiose mit dem Baum Buche aus. Und damit ist klar, dass sowohl die Buche was von dem Wuchs hat, als auch der Waldmeister als solches. Er wächst auch in ganz Europa. Also er ist jetzt nicht nur in Norddeutschland zu finden oder in Italien. Nein, er besiedelt den gesamten europäischen Kontinent bis runter zum Mittelmeer und sogar bis nach Afrika ran kann man ihn begutachten oder eben finden. Und so kommt es nicht von ungefähr, dass er eben auch in den Ausführungen der Kräuterbücher aus dem italienischen oder lateinischen oder griechischen Kulturkreis zu finden ist und hier Abhandlungen über ihn zu lesen sind, die sich mit den Anwendungen teilweise doppeln und teilweise eben auch ein bisschen unterscheiden. Ich fasse mal kurz zusammen. So wird die Wirkung meistens in den Büchern beschrieben als blutreinigend. Das ist ja genau das, was wir wollen. um halt chronische Prozesse halt zu vertreiben. Als reizend, ja, wenn man zu viel nimmt, dann reizt natürlich auch so eine Arznei unter Umständen. Den Schweiß treibt er eben gerne und auch den Harn. Also er durchblutet eben sehr stark und lässt die Niere gut durchfließen. Und zu guter Letzt ist er eben ein starkes Nervenmittel, was er eben aufgrund seiner Inhaltsstoffe gegen Neuralgien zum Beispiel gut einsetzen lässt oder eben gegen Migräne. Schwindelanfälle waren immer mal zu finden, genauso gut wie Schwermut und Hysterie, Unterleibsstockungen sowieso und Herzklopfen. Das sind so die großen Anwendungsgebiete verschiedener Kräuterbücher. Die Homöopathie hat den Waldmeister auch entdeckt. Hier ist es eher ein kleines Mittel und hier wird der Einsatz von Scheiden- und Gebärmutter Schleimhautwucherungen beschrieben, eher hier von der frischen Pflanze und nicht vom gesammelten und getrockneten Kraut, sondern hier werden eben die frischen Blätter oder Stängel auch und Blüten eben verrieben und in homöopathischer Art und Weise Arzneikügelchen hergestellt. Nach Pfarrer Kneipp ist der Tee vom Waldmeister sehr gut geeignet, Unterleibsleiden große Linderung herbeizuführen und dabei ist nicht klar entschieden, ob es jetzt Menstruationskrämpfe sind, ob es zu starke Blutungen sind oder zu wenig. Also das gab es halt erst in der Jetztzeit, dass man das nochmal mehr unterteilt hat. Früher hat man immer gesagt, ja, gegen den Unterleib, gegen Beschwerden im Unterleib sind die und die Pflanzen und der Waldmeister war halt dabei. Der Waldmeister ist eher so eine Pflanze für ältere Menschen und hier auch eher im späteren Alter, also 50 plus würde ich jetzt so sagen, für die Pflege der Sinnesorgane, sowohl Auge, Nase als auch Ohr. Die Schlafförderung steht im Vordergrund und die Blutdrucksenkung. Die ist moderat, jetzt nicht so krass wie bei der Mistel oder bei dem Weißdorn ausgeprägt. Hier geht die Blutdrucksenkung auf die Krampflösung zurück der Gefäße, der kleinsten Gefäße. Und der Blutdruck hat die Chance zu sinken, wenn die Gefäße noch einigermaßen gut durchfließbar sind. Wenn die stark zugesetzt sind, dann wird auch der Waldmeister hier keine Linderung herbeiführen. Das war so ein Exkurs mehr in die medizinische Richtung. Aber in diesem Blog soll es ja darum gehen, was erwartet uns von Pflanzen, die an solchen Kraftplätzen halt wohnen und sich ausbreiten und womöglich einfach uns auch in die Nähe dieses Platzes führen. So ist die Betonung hier auf den weiblichen Bereich gerichtet. Es gibt immer Plätze, die sind mehr so für Männer geeignet. Und dann gibt es Pflanzen und vor allen Dingen Plätze, die eben eher anzeigen, dass es eher so eine Art Ritualplatz für Frauen gewesen. Und der Waldmeister zeugt denn von Letzterem. Also habt ihr es mit einem Platz zu tun, an dem vieles rund ist und an dem Waldmeister wächst, dann werdet ihr euch zwangsläufig an die weibliche Energie erinnert fühlen und dort auch entsprechend besser aufgenommen werden, so ihr denn eine Frau seid. Seid ihr einem Mann, dann sind die Plätze natürlich ein bisschen anders, ein bisschen scharfkantiger. Der wesentlichste Platz, um das zu demonstrieren, sind die externen Steine. Die habt ihr vielleicht vom Namen her schon mal gehört. Das ist eine Felsformation in Deutschland, die natürlich auch mit den Nationalsozialisten in Verbindung gebracht wurde, weil die sich dort auch für interessiert haben und Forschung angestellt haben. Aber dafür kann ja nun mal dieses jahrtausendealte Bergmassiv nichts wirklich. Nur zur Anschaulichen, dass es Plätze gibt, die für Männer mehr oder wo männliche Energien mehr vorherrschen. Da empfiehlt sich dieses Beispiel hier anzuführen. Und zwar, wenn ihr dort mal vor Ort wart, ist eben der Felsen nicht abgeschliffen oder nicht rund, wie es zum Beispiel in Felsformationen der sächsischen Schweiz vorkommt, sondern der Felsen ragt ziemlich scharfkantig nach oben, ist auch sehr, sehr, ich sag mal, prominent aufgerichtet zu sehen. Und man hat von Anfang an dieses Gefühl, man betritt eine Instanz oder eine Präsenz, ja, würde ich das mal so ausdrücken. Und es ist nicht so, dass man das nicht bei Frauen auch empfinden kann, aber dieses bestimmte und nach oben gerichtete würde mich veranlassen, diesen Ort als eher männlich dominant, dominant oder männlich energetisch dominant zu klassifizieren und alle Beschwerden oder Zustände, die mit mangelndem Selbstbewusstsein oder mit noch nicht gefunden in dem in die Kraft noch nicht gefunden zu haben in die eigene Kraft, würde ich hier an solchen Plätzen bevorzugen, bevorzugt eben angehen. Die Deutung, dass an solchen Plätzen oftmals grausigste Opferungen stattgefunden haben oder gar Begräbnisse stattgefunden haben, ist nur ein Anteil dieser Art von Platzbeschreibung und oft der naheliegendste, weil man natürlich auch Knochen gefunden hat oder vielleicht sogar Gefäße. Aber diese Orte wurden ganz, ganz lange schon benutzt. Und nur daraus zu schließen, dass man eine Scherbe oder ein Knochen oder meinetwegen auch mehrere Knochen gefunden hat und daraus abzuleiten, dass es ein Begräbnisplatz war, wie es zum Beispiel mit den sogenannten Hünengräbern auch stattgefunden hat in der Beschreibung, das halte ich für etwas zu kurzfristig. Und zeigt halt einfach, wie wenig wir von den jeweiligen Bräuchen und auch von den Lebensumständen unserer Vorfahren halt wissen. Und es halt immer auf diese einfache Formel zurückzuführen, ist meistens nicht sinnvoll. Sinnvoller ist es halt, sich den Ort halt einfach anzusehen. Und auch wenn sich die Vegetation und auch die jeweilige Umgebung natürlich in Jahrhunderten, Jahrtausenden immer wieder ändert, merkt man doch, wenn man sich mit energetischen Prozessen auseinandersetzt, dass es entsprechend immer wieder wie so eine Art Grundenergie gibt und die ist je nach Ausprägung eben mal in die eine Richtung, in die Rundung führend. Also ich würde hier weiblich für einsetzen als Pseudonym oder eher mehr so in die nach oben gerichtete männliche Energierichtung. Dazwischen gibt es meistens nicht so viel. Ne? Es ist eher so entweder das eine oder das andere. Aber hier fängt halt auch die eigene Reise an, sage ich jetzt mal, wenn man sich dann entsprechend dafür interessiert, den Dingen weiter nachzugehen und nachzugeben vor allen Dingen. Denn sich ein Konstrukt zu bauen und zu sagen, okay, das muss so und so sein, das fällt meistens wirklich ziemlich schnell ins Wasser und in sich zusammen. Seid ihr in diesem Biotop unterwegs und ihr hättet einen anderen Platz gefunden, der eher mit den männlichen Energien in Verbindung steht, trifft es natürlich einen anderen Vertreter des Biotops, der hier sich flächig ausbreitet, das ist der Bärlauch. Also nicht jede Bärlauchpopulation weist einen männlich dominanten Kraftort aus, das ist richtig, aber andersherum stimmt es auch. Wiederum an männlich dominierten Kraftorten findet man eben leider oder zum Glück eben auch den Bärlauch. Und so würde ich den Bärlauch als das männliche Pangdang eben jetzt zum Waldmeister beschreiben wollen. Die Bärlauchbeschreibung habt ihr in den vorigen Podcast-Folgen immer mal drin. Also hier nochmal reinhören, wenn ihr euch mit dieser Pflanze vertraut machen wollt. Es gibt natürlich auch noch andere Pflanzen, die euch auf den Weg führen. Und zwar haben wir einmal den Holunder. Auch hier, den haben wir schon an anderer Stelle beschrieben, möchte ich nicht nochmal wiederholen. Der Holunder mit seinem bogenförmigen Wuchs, der weist ja darauf hin, dass es immer wieder Pfade gibt oder Tore gibt, die man im Leben durchschreiten sollte, um halt eine neue Qualität hervorzubringen. Und so ist es halt mit dem Holunder nicht anders. Der entwickelt immer wiederum Triebe, die dann auch durch die Elastizität des Holzes sich nach unten biegen und wie so eine Art Torbogenwuchs entstehen lassen. Und das hat unsere Vorfahren halt dazu geführt, dass diese Pflanze die Aufgabe übernimmt, halt uns durch bestimmte Transformationsprozesse durchzuführen. Ja, nicht ohne Grund gibt es die Frau Holle im Märchen oder den Holunder als Namen. Also das sind Begrifflichkeiten, die uns schon seit frühester Kindheit ja auch vertraut sind. Und zu guter Letzt sollte man natürlich erwähnen, dass unsere Landschaft ja mittlerweile fast zu 100% Kulturlandschaft bedeutet. Das heißt also, Pflanzen, die sich einfach ausbreiten, weil sie das möchten, oder Orte, die Pflanzen anziehen, weil sie das möchten, bestehen ja kaum noch. Also wenn, dann haben wir es mit Kulturgut zu tun, dann ist die Landwirtschaft so stark in diesem Bereich tätig, oder aber wir haben kleine Siedlungen drumherum gebaut, um heilige Bäume zum Beispiel. Also so, dass das Auffinden von Pflanzen, die direkt in diese Richtung abzielen oder mit dem Thema verbunden sind, natürlich fehlen. Das sind halt alles Modelle, und wie gesagt, einmal mehr, habt Mut zur Forschung und auch zum Entdecken bestimmter Prozesse. So wie es eben auch dazu gehört, dass man in anderen Ländern mal solche kultischen Plätze anschaut und besichtigt. In anderen Ländern sieht das ein bisschen anders aus. Es gibt da mehr die Tendenz, die Natur an manchen Stellen einfach machen zu lassen. Ob das Schweden, Dänemark, Irland betrifft, auch weite Teile Russlands und eben auch Polens sind da noch ursprünglicher. Und hier ist der Pflanzenwuchs halt einfach ein bisschen besser einschätzbar, und eben die jeweiligen Kultplätze sind auch ein bisschen weniger durchgestylt und durchgepflegt, was das Pflanzen angeht. Und so kommt es nicht ohnehin zu Beobachtungen, zum Beispiel wenn es Pflanzen gibt, die den Platz umrahmen, die halt starke Dornen aufweisen, sowohl das wilde Rosenbiotop als auch die Schlehe zum Beispiel weisen einen darauf hin, dieser Platz möchte eigentlich seine Ruhe haben, und dann dringt man da natürlich auch nicht entsprechend bis ins letzte, in das letzte Dickicht vor, sondern respektiert auch diese Grenzsetzung und kann ja mit dem Platz trotzdem in Verbindung gehen, obwohl man nicht bis ins letzte, auf den letzten Stein gestiegen sein muss. Ja, damit komme ich zum Ende unserer heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, und ab nächstem Mal geht es wiederum verstärkt mehr um Heilpflanzen. Ich verspreche es. Aber dieser Punkt ist immer mal wieder gut mit anzuwenden oder anzugucken, weil die Pflanzen stehen ja sozusagen in direkter Beziehung sowohl mit den Orten als auch mit uns. Und mal geht es mehr um uns, mal geht es mehr um Orte, und manchmal geht es eben verstärkt mehr um Pflanzen. Macht's gut, euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dies war der Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Weitere Angebote und Informationen findet ihr in den Shownotes und unter www.pflanzenpraxis.com. Wenn du Fragen an Jens hast, schreib gerne eine E-Mail an kleinekräuterkunde@yahoo.com. Danke fürs Zuhören und empfiehl diesen Podcast gerne weiter.